Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ein Kunde schreibt, wir brauchen dringend ein Angebot. Ja, und dringend heißt im internationalen Geschäft oft heute. Nicht nächste Woche, nicht nach interner Abstimmung, nicht nach 3 Freigaberunden. Heute. Und genau hier beginnt das eigentliche Problem. Nicht im Markt, sondern im System. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Technischer Vertrieb International. Ich bin Andreas Klippe, Unternehmer mit eigenem Fertigungsbetrieb für technischen Hochwasserschutz in Asien mit Headquarter auf den Philippinen. Und heute sprechen wir über einen Faktor, der im internationalen Geschäft brutal ehrlich ist. Reaktionsgeschwindigkeit. Also, wenn ich im Sommer in Deutschland bin und um 10 Uhr eine Konferenz mit meinem Team auf den Philippinen ansetze, dann ist es bereits dort 16 Uhr. Jetzt müssen alle anfangen zu rechnen, wie ist das mit den Uhrzeiten, Zeitverschiebung, wo geht die Sonne auf? Also man braucht ja eigentlich nur dem Sonnenverlauf folgen. Ja? Und die Sonne geht immer noch im Osten auf und so kann man sich das auch auf der Weltkarte gut vorstellen. Ne? Osten ist da von uns aus gesehen, wo China ist. Oder der Fernost und dann ist der Sonnenaufgang eben mit der Sonne, so dass bei uns halt hier in Europa die Sonne später aufgeht. So, jetzt haben wir das auch wieder mal erläutert. Also, wie gesagt, wenn es hier im Sommer, warum sage ich Sommer? Wegen der Sommerzeit, da komme ich gleich noch drauf. Also, wenn es hier 10 Uhr früh ist und da eine Konferenz stattfindet, dann ist es dort 16 Uhr auf den Philippinen. Meine Mitarbeiter, die arbeiten glücklicherweise bis 18 Uhr. Und das bedeutet, ich habe exakt 2 Stunden Zeitfenster. Auch wichtig, wer dort Unternehmen gründet, ich habe das in die Arbeitsverträge gleich so reinschreiben lassen, weil das ist dann nicht der normale Punkt. Normal ist dann so bis 17 Uhr. Ja? Und die wollen dann auch lieber früher anfangen und ich möchte aber lieber später länger arbeiten. Das hängt davon ab, wie man da kommuniziert und wo die Zielgruppen sind und wie oft man mit dem Hauptquartier in Europa zum Beispiel kommuniziert, wie auch immer. Also, ich habe dann 2 Stunden Zeitfenster, das habe ich gesagt. Also in den 2 Stunden muss alles passieren. Wenn ich um 10 Uhr deutscher Zeit meine Konferenz ansetze, dann kann ich nicht hinterher nach der Konferenz, die vielleicht eine Stunde geht, noch groß was ausarbeiten, dann selber zum Mittagessen gehen. Also wenn ich hier entspannt um 12.30 Uhr zum Mittagessen gehe und denke, ich rufe dann danach zurück, dann ist es dort bereits nach 19 Uhr. Ja, und in der Winterzeit wird es noch schwieriger. Ja, dann sind es 7 Stunden Zeitunterschied. Die Winterzeit ist übrigens unsere Normalzeit in Europa. Ja, die Sommerzeit ist das Besondere. Also normal wären jetzt 7 Stunden Zeitunterschied. Und das heißt, 9 Uhr in Deutschland bedeutet 16 Uhr in Manila, in Kuala Lumpur, in Singapur oder in Shanghai. Ja, China hat übrigens in ganz China die gleiche Zeitzone. Hat auch einen gewissen Vorteil. Aber wenn man auf der Landkarte mal guckt, wie groß China ist, dann weiß man, da gibt es dann auch mehrere Zeitzonen. Aber es ist nur eine Zeitzone, die verwendet wird für die Uhrzeit. Und das bedeutet aber auch, mein Zeitfenster schrumpft dramatisch. Und Geschwindigkeit entsteht hier also nicht durch Motivation, sondern wirklich durch Planung. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter westlich, gehen wir in den Mittleren Osten, da gibt es eine andere Dynamik. Also im Winter, deutsche Winterzeit oder westeuropäische Winterzeit, hören ja auch Zuhörer aus Österreich, der Schweiz und anderen deutschsprachigen Gegenden hier in Europa zu. Im Winter haben wir zu Dubai oder Abu Dhabi 3 Stunden Zeitunterschied. Also 15 Uhr hier bei uns in Europa, dann ist das da 18 Uhr. Dann findet man da normalerweise niemanden mehr in den Büros. Und um 9 Uhr bedeutet 9 Uhr hier in Deutschland bedeutet dann 12 Uhr dort, Mittagszeit. Das heißt, wenn ich hier früh morgens schön meinen ersten Kaffee getrunken habe und sage, und jetzt rufen wir mal an, dann ist da 12 Uhr Mittagszeit. Gleichwohl nicht überall Mittag so gemacht wird wie hier auch, aber trotzdem wird da unterbrochen. Die nehmen ja auch ihren Lunch, so ist das ja nicht. Also und am Freitag, wie sieht es denn freitags aus? Also zwischen 11 und 13 Uhr oder teilweise bis 14 Uhr, da ist Freitagsgebet. Da braucht man nirgendwo anrufen. Da geht eigentlich keiner ran. Okay, wir haben viele indisch sprechende Mitarbeiter dort, die Hindus sind, gibt aber auch muslimische Inder. So ist das nicht, kenne ich jede Menge davon. Ne? Also die gehen auch zum Beten. Da ist das sehr, sehr schwer. Und in Abu Dhabi arbeitet man auch nicht am Freitag. Also die ganzen Regierungsstellen, die haben alle zu, die haben sowieso zu. Auch in Dubai haben die zu. Aber in Dubai, im Gegensatz dazu, hat man sich dem westlichen Kalender oder der westlichen Woche angepasst. Also dort wird gearbeitet. Aber das Freitagsgebet gibt es nach wie vor in Dubai. Das ist also auch nach wie vor so. Also damit, das bedeutet freitags hier zu unserer schönsten Morgenzeit brauchen wir überhaupt nicht anrufen, da werden wir dort nichts erledigen können. Und in dieser Zeit planen Sie besser keine Meetings, denn Geschwindigkeit im internationalen Vertrieb bedeutet religiöse und kulturelle Realitäten kennen und nicht ignorieren. Und das macht auch keinen Sinn, wenn Sie irgendwie hier nach Dubai-Zeit zum Beispiel um 10.30 Uhr Meeting ansetzen und um 11 Uhr fangen die Leute alle schon an, mit den Hufen zu scharren. Also sie kriegen ja ihr Meeting überhaupt nicht vernünftig durch. Ihnen hört ja überhaupt keiner mehr zu. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wird aber immer wieder gerne mal ignoriert. Ja, und jetzt kommt der nächste große Faktor. Ein Kunde möchte ein Angebot. Jawohl, in meinem Fall geht es um Hochwasserschutzbarrieren, ja, die man in Hauseingänge vor Tiefgaragen einsetzt, damit eben Starkregen beispielsweise nicht reinlaufen kann in das Gebäude. Das ist ja mein Business. Ja, was ich selber mache, da fertigen wir auch selber in Asien. Und zum Beispiel mal eine Automatikanlage, die fertigen wir nicht in Asien, das kommt aus Deutschland, aus Europa. Aber ist ja nur ein Beispiel. Eine Automatikanlage, die sich automatisch je nach Wasserstand selbstständig aufrichtet und in eine Tiefgaragen und damit eine Tiefgarageneinfahrt schützt. Ja, das klingt jetzt einfach. Ist es aber nicht, weil der Kunde möchte auch ein Engineering haben, der möchte die Installationskosten wissen, den Transport, etwas über die Wartung, optionale Erweiterungen. Wenn man über die Installationskosten redet, dann machen wir uns das immer relativ einfach. Wir kommen dann mit so einem Tagessatz an, sehr häufig, ja. Ist ja sehr verbreitet. Das funktioniert in Europa und auch in den USA natürlich ganz hervorragend. Und hinterher, wenn Sie dann Ihre Tage abgearbeitet haben, dann stellen Sie eine Rechnung und die wird dann auch bezahlt. Im Normalfall passiert das ja. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber Sie kriegen im Normalfall Ihr Geld. Das können Sie aber in diesen ganzen Schwellen- und Entwicklungsländern komplett vergessen. Da wird Sie niemand mehr bezahlen. Ja, es sei denn, Sie haben noch komplizierte Wartungsverträge oder haben Anlagen, Maschinen, wo Sie bestimmte Bauteile vielleicht noch zurückhalten können, die dann später kommen. So und wie bestes Beispiel ist die Hauptsicherung. Ja? Wenn Sie die dann mit nach Hause nehmen und sagen, pass auf, du zahlst erst die letzte Rechnung und dann kriegst du die Hauptsicherung, dann setze ich die ein, die Hauptsicherung. Das ist ja jetzt rein fiktiv und ist ja nur eine spaßige Anekdote. Das geht so ja nicht. Also, müssen Sie sich das irgendwie anders überlegen. Das heißt, Sie müssen vorher wissen, wo ist die Baustelle. Das interessiert hier, wenn Sie so eine Standardanfrage bekommen, erstmal niemanden. Sie bekommen eine Anfrage aus den USA und wollen wissen, wie die Kosten sind. Dann schicken Sie die Kosten hin für einen Supervisor oder für einen Techniker, für einen Elektriker, was auch immer Qualifikation da erforderlich ist und sagen zuzüglich Reisekosten. Und dann ist die Sache durch. Aber das geht so überhaupt nicht, wenn Sie solche Sachen in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern haben. Und dazu gehört auch der Mittlere Osten. Auch wenn in Dubai alles blinkt und blitzert und wunderschön aussieht. Aber die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, ist einfach komplett anders. So, also Sie müssen wissen, wo ist die Baustelle? Ja, wie ist der Untergrund? Welche Bauausführung haben wir? Ist die Baustelle beispielsweise in einer Economic Zone, wo sie jedes Mal auch komplizierte Zugangsberechtigung brauchen? Ne? Wenn man die einmal hat, ist das kein Problem, aber kann ja sein. Oder ist die Baustelle gar auf einem Flughafengelände? Habe ich auch mal gehabt. Ja, da dürfen sie dann nur ganz restriktiv arbeiten, auch nur zu bestimmten Zeiten, von 23 Uhr bis 5 Uhr, bis der Flugbetrieb wieder aufgenommen wird. Gleiches gilt für U-Bahn. Wie ist der Untergrund einer Baustelle? Also Untergrund heißt der ganze Boden. Ja, und ist in der Tat etwas darunter gebaut, also gibt es ein Kellergeschoss, hatte ich auch mal gehabt, sollte irgendwo in den Boden, sollte ein Bodenanker eingelassen werden und dann hat jemand dann zum Glück noch, beim Ratschach ist er gefolgt und hat mal eine Untersuchung gemacht und dann kam raus, darunter sind große Wassertanks, um Regenwasser aufzunehmen. Also konnte man gar nicht reinbohren. Das heißt, in dem Augenblick änderte sich das komplette Konzept, das heißt, alles kam zum Erliegen, der Kunde hat nicht bestellt. Und alles ging wieder auf Null. So, das heißt, da ist natürlich, das müssen Sie wissen, also welche Bauausführung auch ist erforderlich, welche lokalen Vorschriften. Ich rede jetzt sehr viel vom Bauen, aber wenn Sie eine Anlage installieren sollen, müssen Sie ja auch Randbedingungen haben. Jetzt ist das natürlich viel einfacher, wenn Sie das bei einem großen Industrieunternehmen haben. Sie haben Lebensmittelkonzerne oder Sie haben eine Fabrikationshalle, ist ja ganz egal, ob das jetzt Lebensmittel sind oder ob das eine Chemiefirma ist oder ob die dort Fahrräder zusammenschrauben und sie dafür eine Stanzanlage für Bleche beispielsweise liefern oder eine CNC-Installation machen. Da ist das relativ einfach, weil da haben sie Elektrizität, sie haben Waschräume, sie haben geklärte klimatische Bedingungen, also ihnen wird es nicht auf den Kopf regnen, weil in der Werkshalle, da wird ein Dach sein. Ja, sie haben einen Fußboden, der hat auch eine gewisse Dicke. Diese Industrieböden, die haben natürlich eine ganz andere Tiefe, weil die ja auch die Lasten aufnehmen müssen, als jetzt so ein Asphalt, der in eine Lagerhalle in Indonesien, Vietnam, Philippinen oder auch in Dubai mal gemacht wird. Ich meine, da können sie von Glück reden, wenn das 30 Zentimeter Tiefe ist. Ja, das ist mitunter, also wenn sie da einen großen Bodenanker durchsetzen, dann landen sie irgendwo im Sand. Ja, und das hält nicht. Also das passiert ihnen alles nicht, wenn sie so dort in einer Fabrikhalle sind. Aber auch dort geht es natürlich darum, dass die Fundamente gegossen sind. Ist mir auch schon passiert in einem großen Chemieunternehmen, hier sogar in Deutschland, als ich damals noch für Sulzer in der Schweiz tätig war. Da haben wir Destillationsanlagen, Absorptionskristallisationsanlagen verkauft und ausgelegt, verkauft und dann die Installation natürlich auch durchgeführt in diesen großen Kolonnen dort, die man sieht, diese großen Türme in Raffinerien und Chemieanlagen. Und da war es wirklich so, dass dann der Anruf kam, könnt ihr irgendwie mit der Lieferung mit euren Einbauten für diese Destillationskolonnen warten? Das war das eigentliche Produkt. Wir haben also nicht diesen Schornstein geliefert, sondern die Einbauten zur Trennung von Stoffen durch eben unterschiedliche Siedepunkte, ja, durch Verdampfung. Und ganz einfach deshalb, weil das Fundament nicht gegossen war. Also sollte dort die Anlieferung verzögert werden. Ja, also auch das kommt hier vor, aber da braucht man sich ja keine Gedanken über Bezahlung machen. Das ist ja dann auch alles geregelt. Aber in solchen Ländern kriegen sie es nur sehr, sehr schwer hin, dort noch die Verträge nachträglich zu ändern. Ja, das passiert vielleicht auf größtem Niveau, wenn sie ein ganzes Kraftwerk irgendwo hinbauen und das noch alles staatlich abgesichert ist, da sind sie auch in anderen Dimensionen unterwegs. Ja, gleichwohl steigt auch das Risiko, ja, weiß ich auch. Aber wenn wir hier von kleineren Anlagen, Installationen rechnen für mittelständische Unternehmen beispielsweise, dann müssen Sie an solche Dinge denken. Und nochmal, ein Tagessatz reicht überhaupt nicht, weil Sie müssen dann wissen, wie viele Tage brauchen Sie denn? Und jetzt beginnt die Schwierigkeit. Wenn Sie da nicht genau diese Fragen, die ich eben geäußert habe, über die Baustelle, über den Untergrund, Bauausführung, lokale Vorschriften und so weiter, wenn Sie das nicht wissen, wie wollen Sie denn definieren, wie lang das dauert? Und Sie können auch nicht reinschreiben, es dauert 10 Tage. Wenn es dann 15 Tage dauert, wird der Kunde immer sagen, ja, Sie haben so langsam gearbeitet. Dass das genau andersrum war, das können Sie gar nicht beweisen. Ja, das ist der Punkt. Also, das macht es so ein bisschen schwieriger. man kennt diese ganzen Details nicht zu Beginn und die Frage ist auch, wie kalkuliert man denn Flug- und Hotelkosten? Wie kalkuliert man Risiken in Ländern ohne klare Rechtssicherheit? Und wenn Sie zu niedrig kalkulieren, dann verlieren Sie Marge. Und wenn Sie zu hoch kalkulieren, dann verlieren Sie den Auftrag. Also dazu braucht es ein System und darauf will ich heute aus. Ja. Es geht ja hier weniger um Dicken von Geschossdecken, sondern es geht um Systeme. Und dann passiert Folgendes. Der Kunde sagt, er hat ja gesagt, ich will ein Angebot. Ja. Dann reden Sie nochmal mit dem und dann stellen Sie diese Fragen. Und dann hat der natürlich gar keine Antwort, weil im Normalfall reden, das klingt jetzt vielleicht erschreckend, aber im sehr, sehr häufig, und bei mir ist das wirklich der Normalfall, reden Sie ja gar nicht mit dem, der hinterher die Unterschrift leistet. Das wird Ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach auch so gehen. Sie reden auch nicht mit dem, der wirklich was von versteht. Sie reden mit irgendjemandem in der Hierarchie, der jetzt für diesen Auftrag zuständig ist. Und im übelsten Fall reden Sie mit dem Einkäufer. Wenn Sie Glück haben, haben Sie einen Einkaufsleiter. In den meisten Fällen sind Sie ja noch gar nicht an der Stelle. Da haben Sie irgendeinen in der Hierarchie, der verdonnert wurde vom Chef, jetzt so ein Angebot beizubringen. Und der Chef muss natürlich klare Anweisungen geben. Dann sagt er, bis morgen oder heute. Und dann wird das so weitergegeben. Ob das Sinn macht, fragt gar keiner nach. Ja? Und dann diskutieren Sie mit dieser Person. Und diese Person hat halt überhaupt keine Ahnung. Und was wird die Person sagen? Bieten Sie mir das optional an. Und das bitte auch noch. Was kostet Variante B? Am besten C auch noch. Also aus Ihrem Angebot wird mittlerweile ein kleines Buch. Und jede Option, immer dran denken, beeinflusst ja Kosten, Transport, Lieferzeit, Gesamtpreis. Also wenn Sie das alles händisch machen, dann sind Sie einfach zu langsam. In der heutigen Zeit geht das gar nicht mehr. Nicht, weil Sie schlecht sind, sondern weil Ihr System einfach nicht skalierbar ist. Ja? Und ich rede jetzt noch gar nicht von KI. Ja, davon rede ich überhaupt nicht. Die Kunden heute sind gewöhnt, schnell Antworten zu erhalten. Und wenn Sie im internationalen technischen Vertrieb da mithalten wollen, dann brauchen Sie halt eine klare Angebotsstruktur, modulare Kalkulationen, definierte Reaktionsfenster, Zeitzonenplanung, Priorisierung. Also Geschwindigkeit ist kein Talent, das ist Architektur. Und jetzt kommt ein Punkt, den viele unterschätzen. Mit der Abgabe eines Angebots ist die Vertriebsarbeit nicht erledigt. Ganz im Gegenteil, sie beginnt jetzt erst richtig. Ich nenne das den Vertriebsfunnel. Und ein Angebot ist nicht das Ende eines Prozesses, es ist der Einstieg in die nächste Phase. Nachfassen, Einwände verstehen, technische Rückfragen klären, Entscheider identifizieren, Budget sichern, Timing abstimmen. Genau hier trennt sich der professionelle Vertrieb von reiner Angebotsabgabe. Ja, und ein funktionierender Vertriebsfunnel, der baut stark auf vorhandenem Marketing auf. Und hier wird's interessant. Marketing ist im technischen Vertrieb oft ein Fremdwort und es wird gering geschätzt. Wir brauchen kein Marketing, wir haben gute Produkte. Das höre ich häufig, aber das ist ein riesengroßer Irrtum. Marketing schafft Vertrauen, Positionierung, Vorqualifizierung, Wahrnehmung. Wenn Marketing funktioniert, ist das Angebot kein Kaltstart. Und das habe ich gerade eben, ist mir das auch geglückt. Wir wurden für ein Projekt im Mittleren Osten vorqualifiziert, weil ich eben alle Unterlagen marketingmäßig aufbereitet habe und nicht nur das Zertifikat hingeschickt habe. Überall waren Testimonials, Kundenstimmen, Logos, Aussagen, Argumente, Zitate eingefügt, damit je nachdem, welche Seite gerade der Leser in der Hand hat, dort auch meine Botschaften übermittelt werden. Pardon, musste mich gerade räuspern. Also, wenn Marketing funktioniert, ist das Angebot auch kein Kaltstart mehr. Ja? Das ist der nächste logische Schritt. Und über dieses spezielle Thema Marketing im technischen Vertrieb und dem systematischen Vertriebsfunnel, da werde ich in der nächsten Ausgabe, ich glaube sogar in der nächsten Ausgabe, ausführlich sprechen. Und für heute belassen wir es bei einem Punkt. Wenn Sie schnell ein Angebot abgeben können, dann ist das gut. Wenn Sie danach keinen strukturierten Funnel haben, verlieren Sie Geschwindigkeit im nächsten Schritt und aller Wahrscheinlichkeit nach wird das auch nie was werden. Also, Geschwindigkeit im internationalen technischen Vertrieb endet nicht beim Angebot, sie setzt sich im Vertriebsfunnel fort. Und am Freitag spreche ich im Video noch einmal konkret darüber, wie ich in meinem eigenen Fertigungsbetrieb mit diesen Herausforderungen umgehe. So, das eine oder andere habe ich ja angerissen heute. Und am Sonntag, alle Insider wissen das ja, erscheint mein LinkedIn-Newsletter mit einer strukturierten Einordnung für CEOs und Geschäftsführer und Manager und Entscheider dabei. Ja, aber alle anderen dürfen den natürlich auch lesen, selbstverständlich. Ja, die Geschäftsführer von morgen sind natürlich aufgerufen, heute schon die Basis zu legen und ihren Vertrieb entsprechend auf Vordermann zu bringen. Also, vielleicht kennen Sie diese Situation nochmal zum Schluss. Der Kunde drängt, Ihr Team arbeitet und trotzdem dauert es zu lange. Dann liegt es nicht am Markt, nicht am Produkt, sondern am Prozess. Und während wir heute über Geschwindigkeit gesprochen haben, merken Sie vielleicht, es geht nicht um schneller arbeiten. Es geht um besser organisieren. Damit kommen wir auch heute zum Ende und ich wünsche Ihnen klare Zeitzonen. So haben wir ja begonnen. Klare Prozesse und Angebote, die schneller beim Kunden sind, als Ihr Wettbewerb das tut. Also seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt.
Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippel.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.